Wie kann ich meine Angst überwinden? Nur indem ich mich ihr stelle.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Angst gehört zum Leben dazu. Sie kann sich aber so sehr verselbstständigen, dass sie unsere Gedanken und unser Tun beherrscht und unser Leben zur Hölle macht. Die gute Nachricht: Angst lässt sich sehr gut behandeln. Wer sich ihr stellt, wird sie los, sagt Dr. Anne Kutschnitt, Chefärztin der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Asklepios Fachklinikum Brandenburg. Was ist Angst? Wozu kriegt man die überhaupt?
Angst ist ein Gefühl, das sich erstmal unangenehm anfühlt und in aller Regel ja auch mit körperlichen Beschwerden einhergeht, wie Herzklopfen, manchmal Schwitzen, Zittern und so weiter. Und das gleichzeitig eine wichtige Funktion hat und sehr sinnvoll ist. Also zum Beispiel, um uns anzuzeigen, in welche Richtungen man gehen kann und in manche vielleicht auch besser nicht. Also welche, wo Gefahren lauern könnten und was vielleicht eben auch einfach sein könnte, ganz grob gesagt. Also es ist ein sinnvolles Gefühl, das zum Leben gehört.
Und
das,
ohne Angst kein Leben.
Ohne Angst, ja. Es gibt kein vorstellbares menschliches Leben ohne Angst.
Ja, meinen Sie damit die Angst vor konkreten Objekten oder Subjekten, sagen wir mal vor Tieren, oder meinen Sie damit auch die Angst vor Situationen?
Auch die Angst vor Situationen. Es könnte ja sein, dass es zum Beispiel tatsächlich gefährlich ist, nachts durch einen Park zu gehen, in dem häufig Straftaten passieren oder schon passiert sind. Und man lernt aus Erfahrung und auch aus der Erfahrung von anderen. Und dann leitet man eben manchmal Angst vor etwas ab, die aber auch berechtigt sein kann und die dann hilft, dabei das Verhalten sinnvoll und angemessen zu gestalten.
Wann muss man denn was dagegen machen?
Man muss dann was dagegen tun, wenn die Angst situationsunangemessen ist. Also wenn sie zum Beispiel verallgemeinert ist und ich eben nicht nur davor Angst habe, nachts durch einen gefährlichen Park zu gehen, sondern auch davor, tagsüber in den Supermarkt zu gehen und mir Lebensmittel zu kaufen. Oder wenn sie einfach zu extrem ist. Also wenn ich so starke Angst habe, dass ich mich gar nicht mehr rühren kann oder dass ich mich wie gelähmt fühle zum Beispiel. Also das eine ist das Maß der Angst und das andere ist der Kontext, die Situation, in dem die Angst auftritt. Und beides kann eben letztlich dazu führen, dass ich Leidensdruck entwickle und nicht mehr richtig funktionieren kann.
Wer entscheidet denn, ob ich was dagegen tun sollte?
Letztlich die Menschen selber, die betroffen sind von massiven Ängsten. Manchmal ist es, oder immer wieder ist es auch das Umfeld, das feststellt, dass Ängste übertrieben sind. Und häufig sind es zum Beispiel in Familien ja auch Angehörige, die unter übertriebenen Ängsten von Menschen leiden.
Ja? So eine übertriebene Angst, nennt man das dann Angststörung?
In der Regel ja. Also es ist immer die Frage, wie stark ist die Angst eben tatsächlich. Aber wenn die dazu führt, dass die Funktion im Alltag eingeschränkt ist und Leidensdruck eben da ist, dann ja, dann spricht man von Angststörungen.
Das heißt also, der Unterschied zwischen Angststörung und Angst ist so eine Art Verselbstständigung, kann man das so sagen?
Auch.
Also das ist
ja, genau.
Löst von der Notwendigkeit.
Absolut.
Oder vom Schutz.
Absolut, von der ursprünglich vielleicht berechtigten Funktion sich löst. Und wenn ich auch gleichzeitig das Gefühl habe, der Angst nicht genug entgegensetzen zu können. Also wenn ich mich ausgeliefert fühle letztlich und die Angst mir diktiert, was ich tue oder was ich auch bleiben lasse.
Haben Sie da Beispiele für eine Angststörung?
Ja, zum Beispiel Zahnarztphobie. Oh. Ja? Also wenn ich sage, ich will auf gar und ich ertrage es nicht, zum Zahnarzt zu gehen und dann auch tatsächlich es nicht tue, dann habe ich natürlich früher oder später Probleme mit meinen Zähnen. Und das ist also ein ganz greifbares Beispiel, denke ich, um zu zeigen, wie fatal auch die Folgen übertriebener Ängste sein können.
Ja, haben Sie vielleicht noch ein Beispiel dafür, was so eine Angststörung mit mir macht? Also unabhängig dann von dem eigentlichen ursprünglichen Auslöser mal, wie weit das mein Leben verändern kann?
Ja, also wenn ich zum Beispiel meinetwegen in der U-Bahn überfallen, in einer U-Bahn überfallen wurde. Und dann die Angst sich aber verselbstständigt und ich mich ihr ausgeliefert fühle und dann immer mehr Situationen vermeide, aus Angst überfallen werden zu können. Also, dass ich dann vielleicht nicht nur nicht in U-Bahnen gehe, sondern auch überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutze und so weiter. Und das kann sich letztlich so weit steigern, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus gehe und mir Essen bringen lasse und so weiter, aus Angst, sobald ich den Fuß vor die Tür setze, könnte ich überfallen werden.
Ja.
Und das nennt sich dann Agoraphobie oder Platzangst. Das heißt, die Angst vor öffentlichen Plätzen. Und so kann die Angst dazu führen, dass man im schlimmsten Fall einen massiv eingeschränkten Lebensradius hat.
Vielleicht auch so Sozialphobien sind ja, glaube ich, auch so, also dass man Angst bekommt, unter Menschen zu sein. Hat das dann so eine Dynamik, dass das immer mehr wird?
Ja. In dem Moment, wo ich der Angst anfange, an einer Stelle nachzugeben, füttere ich die sozusagen. Und Angst ist wie ein sozusagen... Angst ist immer dynamisch. Angst will immer wachsen. Und wenn ich nachgebe, dann ermutige ich die Angst. Und dann will die immer mehr von mir. Ja, also dann gewinnt die eine Eigendynamik und breitet sich aus auf immer mehr Situationen und wird in der Regel eben tatsächlich auch immer stärker.
Ja, nun würden ja manche Menschen sagen, ja, also ich habe Angst beispielsweise beim Tanken den Diesel mit dem Benzin zu verwechseln,
ja, sowas ja, zum Klassiker.
Beispiel. Klassiker, ja, ja. Ja. Und üben das immer wieder, aber die Überzeugung im Hirn reicht nicht, um die Angst zu beseitigen. Angst ist ja nicht Denken, Angst ist ja Fühlen.
Ja, also das machen viele Menschen intuitiv, dass die sagen, wenn ich Angst habe vor einer Situation, dann gehe ich da schon rein. Also das machen schon so weit gehen viele, dass die dann das schon versuchen zu trainieren oder sich dem auszusetzen. Der entscheidende Punkt ist der, dass ich dann, während ich in die Situation gehe, wirklich genau wissen muss, was ist meine Befürchtung, die ich teste, ja? Und was ist sozusagen der Erfolg? Wann bin ich sozusagen wirklich beruhigt, ja? Und das ist eben nicht in aller Regel, wenn ich dann tatsächlich die richtige Tankfüllung gewählt habe, sondern wenn ich wirklich die Angst zugelassen und die Unsicherheit ausgehalten habe. Also der Punkt ist nicht der,
nicht ja, das Richtige zu greifen,
genau,
sondern das Gefühl
genau.
auszuhalten.
Ja, der Punkt ist nicht der, mit 100% Konzentration auf die Zapfsäule zu blicken und ganz achtsam den Zapfhahn zu nehmen und so weiter, den ganzen Ablauf mit 100% Konzentration auszuführen. Der Punkt ist der, das schlampig zu machen, um unsicher zu sein und um zu merken, die Angst tut mir nichts.
Ja, super.
Und die Angst ist nicht schlimm.
Ja,
das ist sogar normal. Ich würde sagen, viele Menschen haben immer wieder eine gewisse Unsicherheit.
Okay.
Und es geht immer auch um Unsicherheitstoleranz und darum, letztlich die Angst vor der Angst zu besiegen. Ja?
Ja.
Also zu sagen, es ist nicht schlimm, dann bin ich halt mal unsicher. Dann habe ich es halt schlampig gemacht, geht die Welt nicht unter.
Okay. So. Genau, also darüber, wie Sie das ganz speziell therapieren, sprechen wir ja gleich noch.
Ja.
Ich wollte erst noch mal ein bisschen auch noch mal über andere Ängste reden. Also das eine war ja jetzt die Angststörung. Das andere sind Zwangsstörungen, wo es ja, na offen gefragt, also was kennzeichnet die Zwangsstörung? Mhm.
Also Zwangsstörungen sind sozusagen Angststörungen für Fortgeschrittene.
Oh ja.
Also das sind Störungen, bei denen sich die Menschen bestimmte gedankliche oder auch Verhaltensrituale angewöhnt haben, um Ängste zu neutralisieren. Also beispielsweise, ich habe Angst, dass wenn ich mir nicht die Hände, wenn ich mir nicht 50 Mal am Tag die Hände wasche, ja, dass ich eben eine Infektion dann bekomme oder ich habe Angst vor Infektionen, vor Ansteckungen und dann, um das zu neutralisieren und zu bewältigen, wasche ich mir 50 Mal am Tag die Hände.
Ja.
Ja, und so entsteht zum Beispiel ein Waschzwang aus Angst vor Ansteckungen.
Ja.
Ja? Oder ich habe Angst davor, dass Angehörigen von mir was passieren könnte und dann mache ich irgendwelche Rituale, die per sozusagen magischem Denken dazu führen, dass ich denke, das stellt meine Angehörigen sicher.
Also das heißt, dass ich vorher immer schön den Abwasch mache und damit dann nachher kein negatives Ergebnis oder kein schlechtes Ergebnis rauskommt bei der Untersuchung des Angehörigen.
Genau, also ich hatte einen Patienten tatsächlich, der hatte immer dann der sorgte dafür, dass auf seinem Schreibtisch immer eine penible Ordnung herrschte, wenn seine Frau zu einer Vorsorgeuntersuchung ging, weil er dachte, dass das dazu führt, dass sie kein schlechtes Ergebnis bekommt.
Aber ich glaube, er weiß, was er da macht, oder?
Ja.
Das ist nicht unbewusst.
Also bei Zwangsstörungen ist es so, dass die Menschen in aller Regel selber ihre Zwänge für übertrieben halten und für unangemessen, sich dennoch aber nicht davon lösen können.
Warum nicht?
Weil kurzfristig die Zwangshandlungen und die Zwangsgedanken zu einer Entlastung führen, weil sie eben die Ängste reduzieren. Das heißt, es ist wie Alkohol oder wie sonst eine Droge, die fühlt sich erstmal gut an. Und zwar eben durch die Verringerung der Angst. Aber es ist dann doch langfristig ein schlechtes Geschäft.
Weil es steigert die Angst wahrscheinlich auch.
Es steigert die Angst indirekt, ja.
Weil man die Selbstwirksamkeit nach außen verlagert. Kann man das so sagen?
Genau, weil ich sozusagen ein Hilfsmittel, nämlich die Zwangshandlung, einführe, das mich entlastet, aber von dem ich eben graduell auch immer abhängiger werde. Ja. Also ich schreibe der Zwangshandlung zu, dafür verantwortlich zu sein, dass es gut gegangen ist. Ja. Und dann habe ich ja nicht mehr die Verantwortung. Und damit schwäche ich mich selber und mache mich selber sozusagen ohnmächtiger.
Ja, genau.
Und abhängiger sozusagen von der Ausführung der Zwangshandlung.
Eine dritte Angstform, die Sie behandeln, ist ja die posttraumatische Belastungsstörung.
Ja.
Die ist ja ein bisschen anders, oder? Da ist vorher was passiert.
Ja, genau. Ja. Bei den Traumafolgestörungen ist die Ursache sozusagen ganz klar. Das ist nämlich ein äußeres Ereignis. Also eben das Trauma oder die Traumata. Ein Unfall, eine schwerwiegende Diagnose, was auch immer. Und daraus können dann eben auch übertriebene Ängste entstehen, weil ich eben zum Beispiel nach dem Trauma bestimmte Grundüberzeugungen entwickle, die mir dann Angst machen. Also wie zum Beispiel die Angst, die Welt ist ein ganz, ganz gefährlicher Ort. Ich muss immer sehr auf der Hut sein, sonst passieren mir wieder schlimme Dinge. Und das kann eben auch letztlich dazu führen, dass die Ängste ein größeres Problem werden als die Bewältigung der eigentlichen Erfahrung.
Ja.
Und vor allen Dingen dann eben auch das Sicherheitsverhalten und das Vermeidungsverhalten so überhand nehmen kann, dass die Menschen einfach kein gutes Leben mehr führen können.
Ja, genau. Und auch immer wieder diese Erinnerungen kommen an die ursprüngliche...
Das ist eine eigene Art der Angst bei den Traumafolgestörungen, dass man eben häufig um jeden Preis bemüht ist, die Erinnerungen zu vermeiden.
Ja. Jetzt haben Sie ja schon zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet, was man tun kann, wie der Weg da raus sein könnte. Wie geht das?
Das ist jetzt wieder die gute Nachricht an der Sache. Angststörungen, auch Zwangsstörungen und Traumafolgestörungen kann man, sie sind sehr häufig, wirklich sehr, sehr häufig und man kann sie sehr gut bewältigen. Menschen können in die Lage dazu kommen, das wirklich loszuwerden sogar. Und der Schlüssel dazu ist, dass man nach ausführlicher Vorbereitung natürlich sich genau dem, wovor man eben Angst hat, aussetzt. Und da eben reingeht und genau die Angst sozusagen über sich hereinbrechen lässt und feststellt, die kann mir am Ende gar nichts anhaben. Die kommt, die fühlt sich scheußlich an und dann geht sie auch wieder weg. Und on top passiert die befürchtete Katastrophe halt nicht.
Also, wenn wir nochmal zum Tanken zurückkommen, da sagten Sie ja, also es ist nicht, die Kunst ist nicht, es immer wieder zu tun und zu sagen, siehste, hast doch zur richtigen Pistole gegriffen, sondern das Gefühl zu lernen oder auszuhalten.
Ja. Das Gefühl auszuhalten.
Das Gefühl
und zwar so lange, bis es von selber nachlässt.
Aha.
Und es wird von selber nachlassen, viel schneller als man denkt. Das, in der Regel lässt die Angst nach, das ist im Minutenbereich, dass die wieder besser wird.
Ja.
Also, das Ziel von Expositionsbehandlungen, so heißt das im Fachausdruck, wenn man sich den Ängsten aussetzt, ist eben nicht, sich sicher zu fühlen. Das Ziel ist, sich unsicher zu fühlen, so lange, bis die Unsicherheit einfach weggeht.
Ja.
Und dann hat man gewonnen.
Zum Beispiel Redeangst, Angst reden vor großen Gruppen.
Genau.
Wie machen Sie das?
Nicht vorher beruhigen. Ich nehme alle möglichen Risiken vorweg, ich bin perfekt, das wird man nämlich auch nie sein, Nicht vorher beruhigen, also wenn man eine Angststörung hat, dann im Gegenteil, reingehen in die Angst. Ja. Ja, wirklich mit der vollen Angst in die Situation gehen.
Können Sie mir sagen, wie Sie das gemacht haben mit so einem Patienten, der vielleicht sowas hat?
Ja, also wenn jemand zum Beispiel Angst hat, Vorträge zu halten, und wir hatten da zum Beispiel einen Patienten, an den ich da denke, dann stellt man genau die Situation her. Und auch wieder nach entsprechender Vorbereitung hat dieser Mensch dann eben vor der Gruppe der Mitpatientinnen und dem therapeutischen Team einen Vortrag gehalten. Und das Thema hat er erst 5 Minuten vorher bekommen. Das heißt, er konnte sich nicht vorbereiten. Wir haben ihn dabei gefilmt, mit seiner Zustimmung natürlich, um hinterher das analysieren zu können. Und das Thema war die Farbe Rosa.
Schön.
Also ja, genau. Und da hat er also eine Viertelstunde drüber gesprochen. Und die Idee war wirklich, dass er mit Angst vor der Gruppe steht und die Erfahrung macht, das ist überhaupt nicht schlimm. Und die Menschen bewerten das auch gar nicht schlimm. Ja. Sondern das ist, manche haben gesehen, dass er Angst hatte und niemand hat ihn deswegen verurteilt.
Ja.
Nun war das natürlich eine Situation innerhalb der Therapie, aber wir sind dann graduell, Schritt für Schritt mit ihm auch in sozusagen Situationen im echten Leben gegangen, wo er das dann auch erprobt hat.
Also ein Teil der Therapie bedeutet dann ja aber doch, dass dahinter auch eine Menge Gesprächstherapiestunden stecken, oder?
Ja, genau.
Also man kann ja nicht einfach dann sagen, ach, jetzt stelle ich mich da vorne mal hin mit dem Vortrag.
Nein, auf keinen Fall. Das wird in der Regel wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, sondern man muss ja auch vorher genau verstehen, wieso man das macht und wie man das auch macht, ja, und sich wirklich darauf einlassen und auch ein bisschen schon auch die Hintergründe beleuchten, wie kam es zu der Entstehung dieser Angststörung und so weiter. Also wir sprechen wochenlang, manchmal monatelang mit den Menschen, bevor es an die Exposition geht.
Hat das auch so ein bisschen zu tun mit Zieldefinierung?
Unbedingt. Ja, genau, mit den Zielen, mit den Motivationen, auch mit den Werten häufig. Also deswegen denke ich denn, dass ich Vorträge halten möchte, zum Beispiel. Ja? Wieso möchte ich das in meinem Leben haben? Also es geht nie darum, jemanden sozusagen auf die andere Straßenseite zu bringen, obwohl er da gar nicht hin will, sondern es geht immer darum, wo will ich eigentlich hingehen? Wie will ich leben?
Ja.
Und genau das ist das Ziel.
Ja? Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!